Sie hören das Domradio mit der Sendung Weltweit. Ermordet ohne jegliche Rücksicht jede armenische Frau, jedes Kind und jeden Mann. Diese oder ähnliche Worte sind vom damaligen osmanischen Innenminister Talat Pascha überliefert, mit der er die Vertreibung und den Mord an den Armeniern angeordnet haben soll. Über die Geschehnisse ab dem 24. April 1915 spreche ich mit Dr. Medardus Brehl vom Institut für Diaspora und Genozidforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Ich grüße Sie, Herr Dr. Brehl.
Ja, ich grüße Sie auch, Herr Friebe.
Eines der dunkelsten Kapitel des 20. Jahrhunderts, dieser Völkermord an den Armeniern. Ganz einfach gefragt, wie konnte es dazu eigentlich kommen? Hat das eine Vorgeschichte?
Ja, das hat selbstverständlich eine Vorgeschichte. Also die Ereignisse der Jahre 1915-16 sind sicherlich nicht isoliert zu betrachten und auch nicht isoliert zu erklären, sondern sie stehen im Grunde im Zentrum oder auch am Ende eines beinahe 100 Jahre dauernden Transformationsprozesses des multiethnischen Osmanischen Reiches. Im Prinzip die Veränderung dieses multiethnischen Imperiums, das sich seit Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend in einer Krise befunden hat, militärischer Art, wirtschaftlicher Art, finanzieller Art, aber eigentlich auch sozialer, gesellschaftlicher Art. Und das sich versucht hat zu modernisieren im Rahmen des 19. Jahrhunderts auf verschiedene Art und Weise. Und im Rahmen dieses Transformationsprozesses sind halt verschiedene Lösungen angedacht worden, wie man dieses multiethnische Imperium letzten Endes modernisieren könnte und zu einem modernen Staat nach europäischem Vorbild verändern könnte. Und dort ist halt der Gedanke der multiethnischen Organisation, wobei über eine ethno-religiöse Definition der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, wobei man feststellen muss, es geht eigentlich nicht um ein Mehrheits-Minderheitsverhältnis im Osmanischen Reich, sondern es geht wirklich um verschiedene Bevölkerungsgruppen, deren Status im Reich über ihre ethno-religiöse Zugehörigkeit definiert worden ist, gemäß den islamischen Gesellschaftsvorstellungen, wie man dieses Imperium modernisieren könnte. Und sukzessive haben sich die Gedanken des europäischen Nationalstaats durchgesetzt, der letzten Endes darauf zielt, eigentlich eine Einheit von Kultur, Territorium, Nation, Religion und Sprache zu vereinheitlichen. Das heißt eigentlich eine Homogenisierung der Bevölkerung des Landes zur Modernisierung dieses Imperiums zu verwenden. Das ist so, dass sich im Grunde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so etwas wie eine türkische Nationalbewegung etabliert, die zunächst ganz unterschiedliche Integrations- und Identitätsprogramme für das Osmanische Reich und dann die spätere Türkei entwirft, sich aber zunehmend eigentlich radikalisiert in Richtung eines ethnozentrischen Türkismus, bei dem alle nicht-türkischen und nicht-islamischen Bevölkerungsgruppen eigentlich als nicht zugehörig definiert worden sind. In das Zentrum rückten dabei zunehmend die Armenier, weil sie im Kernland eigentlich eines neu definierten türkischen Vaterlandes, Vatan, lebten, also in Ostanatolien, was gewissermaßen als Kerngebiet dieser neuen nationalen Türkei gesehen wurde. Und also an die Spitze dieser Nationalbewegung setzte sich sukzessive die Bewegung Ittihad für Terakki, Einheit und Fortschritt, bekannt auch unter dem Begriff der Jungtürken, die 1908 mit einem Putsch an die Regierung des damaligen noch Osmanischen Reiches gekommen sind und dort eigentlich ihr nationales Programm dann begann an der Verwirklichung zu arbeiten und im Schatten des Ersten Weltkriegs dann eine radikale und endgültige Lösung für die sogenannte armenische Frage anvisiert haben und sie auch durchgeführt haben, beginnt halt am 24. April 1915 mit der Festnahme und Ermordung von armenischen Intellektuellen in Konstantinopel, woraufhin sich dann die großen Deportationen anschlossen nach Süden in Richtung syrischer Wüste. Das, was wir halt als den Völkermord an den Armeniern heute kennen.
Wie musste man sich denn diese Ereignisse dann vorstellen? Wie ist das dann abgelaufen, dieser Mord, diese Vertreibung der Armenier?
Also auch das klang jetzt gerade, ist natürlich in der Kürze der Zeit auch nicht anders darzustellen. Also es klingt so, als sei der 24. April gewissermaßen das Startdatum. Das stimmt in gewisser Weise, aber eben nur in gewisser Weise. Es gibt halt schon vorgängige Maßnahmen, beispielsweise beginnt es damit, dass mit schon 1913 beginnenden Geschäftsboykotten gegen armenische Kaufleute, dann mit der Aussortierung der armenischen Soldaten aus der osmanischen Armee, die in Arbeitsbataillone, also entwaffnet worden sind und in Arbeitsbataillone überstellt worden sind, am 24. April dann halt zunächst die Festnahme der armenischen Elite in Konstantinopel. Ziemlich gleichzeitig beginnt es damit, dass die armenische Bevölkerung insbesondere in Ostanatolien, aber auch im Schwarzen Meer zusammengetrieben wird in ihren Dörfern und auf lange Deportationsmärsche Richtung Süden, Richtung syrischer Wüste gebracht worden sind. Deklariert worden ist das von der jungtürkischen Regierung des Osmanischen Reichs als gewissermaßen kriegsnotwendige Maßnahmen, die Armenier aus dem Frontgebiet, also aus der Ostfront des Osmanischen Reiches, was ja im Krieg sich mit dem Russischen Reich befunden hat, zu bringen. Diese Märsche sind bewacht worden von der Gendarmerie, teilweise auch vom türkischen Militär. Während der Deportationsmärsche gab es eine intendierte, notorische Unterversorgung der Deportierten mit Lebensmitteln, gleichzeitig aber auch immer wieder Überfälle von teilweise extra dafür freigelassenen Strafgefangenen, teilweise extra eingerichteten Sondereinheiten, den sogenannten Teşkilat-i Mahsusat, und an denen sich teilweise auch Gendarme und Polizei beteiligt haben. Es gab also immer wieder Massaker auf den Wegen in die syrische Wüste, die dann gewissermaßen im Nichts in den Endlagern der Sor und ähnlichen endeten, wo die völlig entkräfteten armenischen Deportierten sich selbst überlassen wurden oder aber auch weiter in Massakern ermordet wurden.
Jetzt gehen die Schätzungen ja auseinander. Bis zu 1,5 Millionen Tote sollen es gewesen sein. Die Türkei selbst geht von etwa 200.000 Opfern aus. Welche Zahl ist denn eigentlich realistisch?
Und wissen Sie, der Streit um die Zahlen ist natürlich ein Problem. Es hat damit zu tun, dass wir relativ wenig über die genauen Bevölkerungszahlen der Armenier im Osmanischen Reich, aber überhaupt der Zusammensetzung der Bevölkerung im Osmanischen Reich wissen. Es gibt Zahlen, die über die Bevölkerungszählung des armenischen Patriarchats in Konstantinopel generiert werden. Die Bevölkerung lag auf die Verluste liegen sehr deutlich über einer Million. 1,5 Millionen ist die Maximalzahl. Wir können sicherlich von einer Opferzahl von mindestens 1,2 bis 1,5 Millionen Armeniern ausgehen.
Sprechen wir zum Schluss noch über einen Kritiker der türkischen Sicht, die diese Geschehnisse noch immer nicht als Völkermord anerkannt haben, und zwar über den Journalisten Rand Dink, der später auch ermordet worden ist. Im Jahr 2005 gab es gegen ihn einen Prozess in der Türkei, eben wegen seiner kritischen Äußerungen zur türkischen Sicht. Und das Gericht hat damals festgehalten, die offizielle türkische Sicht sei, die Armenier hätten sich gemein gemacht mit den Feinden im Krieg, hätten selbst die Osmanen hinterrücks angegriffen. Kann man denn historisch einschätzen und ermessen, ob man nun von einem Völkermord sprechen kann?
Ja, selbstverständlich kann man das ermessen, und selbstverständlich ist es auch gesichert, dass man in einer historischen Perspektive von einem Völkermord sprechen kann. Also wir haben eine intendierte Vernichtungspolitik vorliegen, der eine erhebliche Zahl der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich zum Opfer gefallen ist. Es ist letzten Endes, steht das auch in einer Tradition der anti-armenischen Maßnahmen, teilweise schon in der vorjungtürkischen Zeit, aber insbesondere dann auch in der jungtürkischen Zeit mit den ersten Massakern in Kilikien 1909. Das ist schon eine gesicherte Sache. Wir haben ja auch Nachweise im Rahmen beispielsweise des diplomatischen Materials, das von deutschen Konsuln und der deutschen Botschaft im Osmanischen Reich, also Deutschland war ja zu dem Zeitpunkt das Deutsche Reich Bündnispartner des Osmanischen Reichs im Krieg, und die Maßnahmen und teilweise auch die Intention dieser Maßnahmen sind dort in diesen Materialien eindeutig dokumentiert. Zum anderen haben wir das Material eigentlich der jungtürkischen Ideologen und Vordenker Ziya Gökalp, Yusuf Akçura und anderer Personen, die letzten Endes auch radikale Lösungen für das Bevölkerungsproblem des Osmanischen Reichs, wie sie es nennen, vorgeschlagen haben. Also die Intentionalität der Vernichtungspolitik ist letzten Endes keinesfalls fragwürdig und muss auch als historisch gesichert angesehen werden, dass wir hier eindeutig mit einer genozidalen Politik zu tun haben. Dieser Hinweis, der von der offiziellen Türkei, teilweise auch von türkischen Historikern vorgebracht wird, dass sich die Armenier mit den Kriegsgegnern gemein gemacht haben, das wird zum Teil darauf zurückgeführt, dass armenische Soldaten in der russischen Armee gedient haben, was eben auch nicht zuletzt daran liegt, dass das armenische Siedlungsgebiet seit langen Jahrhunderten aufgeteilt war zwischen dem Osmanischen Reich und dem Russischen Reich. Also So gesehen gibt es da keine, die Armenier, die in der russischen Armee gedient haben, waren Bürger des russischen Reiches. Also es hat nichts mit der armenischen Bevölkerung in Westarmenien, also im Osmanischen Reich, zu tun.
Danke an Dr. Medardus Brel vom Institut für Diaspora- und Genozidforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Er hat für uns das Massaker an bis zu 1,5 Millionen Armeniern historisch eingeordnet. Ich danke Ihnen für das Gespräch.